Russland hat mittlerweile ein Fünftel des ukrainischen Territoriums besetzt. In den besetzten Gebieten wird der Rubel als Währung eingeführt, russische Fahnen wehen von den Verwaltungsgebäuden. Es regt sich aber Widerstand. Immer wieder gibt es Anschläge gegen pro-russische Kollaborateure und russische Soldaten. Es werden Flugblattaktionen gemacht, es sind widerständische Graffitis an den Wänden zu sehen. Die Besatzung könnte auf Dauer sehr, sehr kostspielig für Moskau werden. Die Besatzer unterdrücken den Widerstand deshalb mit brutaler Gewalt.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hallo, willkommen zur Folge 7 unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der Neue Ruhr, Neue Rhein Zeitung und berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten. Aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien, aber eben auch aus der Ukraine. In der Ukraine war ich jetzt seit Kriegsbeginn mehrere Male unterwegs und habe dort Menschen getroffen, die erzählt haben, was der Krieg mit ihnen macht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder da, wo ihr gerade zuhört. Es wäre auch schön, wenn er euch gefällt, dass er ihn euren Freunden, Verwandten und sonstigen Menschen empfiehlt. In der heutigen Folge lernt ihr Aljona Lapchuk kennen. Sie war verheiratet und hat bis zum Kriegsausbruch in Cherson gelebt, einer Stadt im Süden der Ukraine, die als eine der ersten von den Russen besetzt wurde. Ihr Mann Vitali war im Widerstand gegen die Besatzung. Er wurde von den Russen ermordet, hat uns Aljona erzählt. Dass er ermordet wurde, ging auch aus Berichten ukrainischer Medien hervor. Ich habe Aljona einen Tag vor der Beerdigung ihres Mannes gesprochen. Ich habe auch mit Susan Worschech gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und forscht zu der Zivilgesellschaft in der Ukraine. Sie erklärt uns, warum der Widerstand in der Ukraine gegen die russischen Aggressoren so groß ist. Wir haben Aljona an einem warmen Junitag in Krasnoje getroffen. Das ist ein kleines Dorf nahe Mykolajew im Süden der Ukraine. Organisiert hatte diese Begegnung unser Fixer Oleg, der selber Journalist ist. Wir wussten schon vorher, was geschehen war. Dass Vitali, der Mann von Aljona, von den Russen ermordet worden war. Das hatte uns Oleg erzählt und hat sich da auf Berichte von Kolleginnen und Kollegen bezogen. Zu solchen Gesprächen fährt man immer mit einem etwas mulmigen Gefühl im Bauch, weil man nie weiß, wie schwierig die Begegnung wird. Das Ding ist, wenn man mit solchen Menschen spricht, die gerade so eine furchtbar traumatische Erfahrung gemacht haben, dann muss man natürlich sehr, sehr empathisch vorgehen. Man muss sich auf die Leute einlassen. Man muss schauen, wie weit kann ich gehen? Wie sind die Menschen gerade drauf? Sind sie belastbar oder nicht? Und das ist immer etwas schwierig natürlich. Als wir Aljona dann in dem weitläufigen Garten hinter dem kleinen grauen Haus ihrer Schwiegereltern getroffen haben, war allerdings schnell klar, dass sie zwar in tiefer Trauer ist, aber unbedingt reden wollte. Sie hat uns gesagt, ich will, dass die Welt erfährt, was für Tiere nach Cherson gekommen sind. Es war insgesamt eine merkwürdige und etwas unwirkliche Situation. Die Sonne schien, ein leichter Wind strich durch die Blätter der kleinen Kirsch- und Apfelbäume in dem Garten. Hinter dem Grundstück ragte ein Wasserturm in die Höhe, auf dem ein Storch regungslos in seinem Nest stand. Vögel zwitscherten und manchmal hörten wir ein leises Grollen von den Geschützen an der Front, die nicht ganz weit entfernt war. Es war die düstere Melodie des Krieges im Süden der Ukraine. Aljona Lapchuk ist eine kleine Frau mit blonden Haaren. Sie zeigte uns, als wir sie getroffen haben, erstmal auf einem Smartphone die wenigen Bilder ihres Vitali, die ihr geblieben waren. Also auf den meisten dieser Bilder lachte ein starker und großer Mann. Dann hat sie uns aber auch ein Bild gezeigt und darauf war seine von Blutergüssen übersäte Leiche zu sehen. Die war aufgequollen, weil sie mehrere Monate im Dnepr, das ist ein Fluss, gelegen hatte. Und aus diesem Fluss hatten sie ihn erst ein paar Tage vor unserer Begegnung herausgezogen. Da hatte ihn ein Fischer gefunden. Obwohl die Leiche so furchtbar aufgequollen war und entstellt war, hat Aljona ihn identifizieren können. Er hatte ein Muttermal am linken Arm und daran hat sie ihn erkannt. Die Familie Labczuk hatte bis zum Kriegsausbruch in Chrasson gelebt. Das ist eine Stadt knapp 100 Kilometer nordwestlich der von den Russen 2014 annektierten Halbinsel Krim. Die ist auch nur ein paar Kilometer entfernt von Mykolaiv. Chrasson war die erste Regionalhauptstadt, die von den Russen nach dem Kriegsausbruch am 24. Februar erobert wurde. Aljona und Vitali hatten vor der Invasion wie alle anderen Einwohner ein ganz normales Leben gehabt. Zwei Söhne, ein hübsches Haus, das sie selbst gebaut hatten, zwei Autos. Sie, also Aljona, betrieb eine Tankstelle. Er arbeitete für ein Aufzügeunternehmen. Allerdings hatte Vitali schon eine Karriere bei der Armee hinter sich. Also er hat eine ganze Zeit lang bei den Luftlandetruppen in Mykolaiv gedient. Später war er Polizist und hat auch an einer Polizeiakademie gelehrt. Als der Krieg begann, war Vitali in Kiew. Aber er hat sich sofort, hat uns Aljona erzählt, auf den Weg nach Cherson gemacht, um da seine Stadt zu verteidigen. Er sei außer sich gewesen, hat sie uns erzählt, dass er feststellen musste, dass eine der wichtigsten Brücken bei Cherson nicht gesprengt worden war, um den russischen Vormarsch aufzuhalten. Er hat sich deswegen darüber aufgeregt, weil er natürlich als ehemaliger Militär wusste, dass man den Vormarsch von solchen Invasionstruppen am besten sprengt, indem man die Infrastruktur kaputt macht. Und wie gesagt, das ist nicht passiert. Man muss generell sagen, all das, was uns Aljona erzählt hat, ist natürlich erstmal ihre Erzählung. Wir können da nicht im Detail alles nachprüfen, weil wir nicht nach Cherson reinkommen, weil wir nicht sozusagen forensische Untersuchungen oder ähnliche Dinge machen müssen. Aber wir haben auch mit anderen Leuten gesprochen und Kontakt mit anderen Leuten gehabt in Cherson. Wir haben natürlich auch andere Berichte gelesen aus Cherson von unterschiedlichen Medien. Und insofern passt das in das, was wir auch an anderer Stelle gesehen haben. Und sie erschien uns also auf jeden Fall sehr, sehr glaubwürdig, als wir mit ihr gesprochen haben. Wir hören uns jetzt an, was Aljona uns erzählt hat. Also es war ein sehr, sehr langes Gespräch und wir konnten natürlich jetzt nur in den Podcast ein paar Ausschnitte bringen. Aber wir fangen da an, wo sie erzählt, was passiert ist, als Vitali in der Stadt angekommen ist und diese Brücke erreicht hat.
Расстреляны. Как раз, когда он приехал на мост, там было ОБСЕ и журналисты CNN. Они, он с ними разговаривал, они брали у него интервью.
Als sie auf der Brücke ankamen, waren dort bereits Vertreter der OSZE und Journalisten von CNN. Vitali hat ihnen Interviews gegeben. Weil er ein wirklicher Patriot war, wollte Vitali zur Armee gehen, um Cherson zu verteidigen. Aber sie haben ihm gesagt, nein, das geht nicht. Wir geben dir ein Gewehr und schicken dich nach Krop-Iwnitski. Sie wollten aber nicht dorthin. Sie wollten ihre eigene Stadt verteidigen. Also haben sich Vitali und sein Freund Denis Mironov den territorialen Verteidigungseinheiten angeschlossen. Sie haben eine eigene Einheit gebildet und Vitali hatte 59 Mann unter seinem Kommando.
Die territorialen Verteidigungseinheiten, von denen Aljona gerade gesprochen hat, das sind Freiwillige gewesen oder immer noch Freiwillige, Männer vor allem, aber auch einige Frauen, die sozusagen Milizen gebildet haben, ohne großes Training. Das sind manche Leute mit militärischer Vorerfahrung wie Vitali, aber ganz häufig einfach Freiwillige, die dann eine Woche ausgebildet in Anführungszeichen werden und die dann vor allem an Checkpoints eingesetzt wurden. In Cherson war das ein bisschen anders, da sind sie tatsächlich dann auch in militärische Gefechte verwickelt worden, wie uns Aljona dann auch weitererzählte.
С 25 февраля по 1 марта я Виталия не видела. Он был на сборах, они там занимались, обсуждали. Я не знаю, чем они занимались. Наверное, пробовали, я не знаю, защищать Херсон. 1 марта, Виталий и Денис приехали домой к моей матери в дом.
Ich habe meinen Ehemann zwischen dem 25. Februar und dem 1. März nicht gesehen. Er hat wahrscheinlich mit den Männern trainiert und die Stadt verteidigt. Es ist alles gleichzeitig und furchtbar schnell geschehen. Vitali und Dennis sind zu dem Haus meiner Mutter gegangen. Die Adresse kannte niemand. Vitali hatte Befürchtungen wegen möglicher Verräter. Deswegen hat er entschieden, sich nicht in der offiziellen Basis einzuquartieren, sondern in diesem Haus. Dann ist etwas Fürchterliches geschehen. Die Verteidiger hatten nur einige Gewehre, Granaten und Molotow-Cocktails. Die Russen sind mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen gekommen und haben auf alles geschossen. 40 Kämpfer einer anderen Einheit der territorialen Verteidigungskräfte wollten einen Hinterhalt legen. Sie wurden alle erschossen. Nachdem das geschehen war, sind die anderen Verteidiger in Panik geraten, haben ihre Waffen weggeschmissen und sind weggerannt. Vitali hat dann entschieden, diese Waffen wieder einzusammeln.
Nachdem die Russen Cherson am 1. März eingenommen hatten, hat uns Aljona erzählt, haben sie und ihr Ehemann auch an Demonstrationen gegen die Besatzung teilgenommen, die es anfangs in Cherson gab. Davon gibt es viele, viele Videos, die auch in westlichen Medien publiziert worden sind. Das ging anfangs einigermaßen gut, aber da sind so Spezialtruppen des russischen Innenministeriums nach Cherson gekommen und dann war es damit vorbei. Die sind also sehr brutal gegen diese Demos vorgegangen, mit Blendgranaten, Tränengas, teilweise scharfer Munition. Auch davon gibt es entsprechendes Videomaterial. Vitali und sein Freund Dennis horteten in der Zeit nach dem 1. März, also nachdem die Russen die Stadt eingenommen hatten, weiter Waffen und Munition, erzählte uns Aljona. Und Waffen und Munition zu horten und den Widerstand zu organisieren, ist natürlich unter russischer Besatzung oder unter jeder Besatzung eine sehr, sehr gefährliche Aufgabe. Es hat dann auch nicht ganz lange gedauert, bis es zur Katastrophe kam. Das war dann am 27. März und am 27. März waren Vitali und Dennis unterwegs zu einem Freund, erzählte uns Aljona. Und da ging es wohl bei diesem Termin um die Frage, wie sie Treibstoff organisieren können. Und dann hörte Aljona stundenlang nichts mehr von ihrem Mann und seinem Freund. Und wie es dann weitergegangen ist, erzählt sie uns jetzt.
Gegen 13 Uhr habe ich auf den Rat meines Sohnes hin bei Human Rights Watch angerufen. Ich wusste, etwas Schlimmes musste passiert sein. Kurze Zeit später kamen drei Autos bei unserem Haus an. Sie waren mit einem Z gekennzeichnet. Wir konnten sie über unsere Überwachungskamera sehen. In diesem Moment rief mich mein Ehemann an und sagte nur, öffne die Tür.
Für Aljona war natürlich sofort klar, wer da vor ihrer Tür steht, als sie die Autos mit dem Z gesehen hat. Das Z ist auf russischen Militärfahrzeugen aufgeschrieben. Es ist erstmal ein militärisches Symbol, was ja relativ bekannt geworden ist. Es gibt manche Leute, die behaupten, es stünde auch für Sieg. Mittlerweile ist es ja in Deutschland verboten, das zu zeigen, beispielsweise auf Demonstrationen oder ähnlichen Sachen, weil es eben auch ein Stück weit Symbol für diesen russischen Angriffskrieg geworden ist. Als sie dann die Tür aufmacht, dann sieht sie das, was sie uns jetzt beschreibt.
Als ich die Tür geöffnet habe, konnte ich erst nicht glauben, was ich sah. Ich sah meinen Ehemann. Seine Augenbrauen waren zerstört, sein Kiefer war verschoben, sein ganzes Gesicht war schwarz. Er hatte überall die Abdrücke von Gewehrkolben im Gesicht. Seine Augen waren ausdruckslos. Er hat gesagt, Aljona, sie werden nur die Waffen mitnehmen. Als Vitali das Haus verlassen hatte, war er mit Dennis zu einem Freund gegangen. Das Ganze war aber sehr verdächtig. Wahrscheinlich ist er von diesem Freund verraten worden. Die Leute wussten, dass er bei den territorialen Verteidigungseinheiten ist. Sie wussten von den Waffen und sie wussten, wo sie gelagert wurden. Insgesamt waren die Russen oder Orks, wie ich sie nenne, zu neunt. Und sie fingen dann an, unser Haus zu durchsuchen. Sie haben jeden Winkel des Hauses durchsucht und alle Waffen an sich genommen. Sie haben geschrien und mich bedroht. Ich habe sie auch angeschrien, sie seien Besatzer und dass sie kein Recht hätten, das zu tun. Ich habe ihnen auch gesagt, dass unser Präsident uns das Recht gibt, Waffen zu besitzen. Einer der Männer hieß Andrei. Er war vielleicht der Jüngste. Er trug einen Aufnäher der sogenannten Donetsker Volksrepublik auf seiner Jacke. Er sagte mir, dass meine Zähne herausfliegen würden. Dann sind sie in den Keller des Hauses gegangen, um dort die Waffen zu holen. Gleichzeitig fingen sie an, meinen Mann sehr, sehr hart zu verprügeln. Meine Mutter hatte einen hysterischen Anfall. Sie hat sich die Bibel geschnappt und hat gebetet und geschrien. Das Blut meines Mannes ist wie ein Wasserfall aus ihm herausgeströmt. Es war überall.
Also als sie uns diese Szene beschreibt, das war natürlich schon etwas, was einen da mitgenommen hat. Und nochmal, also ich meine, die ganze Situation war komplett surreal eigentlich. Wir sitzen in diesem Garten und man hört ja auch, wenn sie spricht, im Hintergrund die Vögel zwitschern, die warme Sonne scheint und sie erzählt eben diese Geschichte, die komplett einschneidend für ihr Leben war und erzählt uns dann eben auch weiter, was noch passiert ist was eben auch dazu geführt hat, dass Vitali dann gestorben ist. Also die beiden, Vitali und Aljona, erzählte sie uns, sowie ihr ältester Sohn Andrei, sind da mitgenommen worden von diesen Menschen, die sie überfallen haben, sind mit Kapuzen auf dem Kopf und mit Kabelbindern, mit denen ihre Arme gefesselt worden waren, ihre Hände gefesselt worden waren, sind sie also mitgenommen worden zu einer Polizeiwache im Stadtzentrum und diejenigen, die dabei ins Haus reingestiefelt sind, haben auch sämtliche Mobiltelefone der Familie wohl mitgenommen, alles Bargeld, das Gold der Schwiegermutter und natürlich die Waffen, die sie da im Keller gefunden hatten. In dieser Polizeiwache, so hat uns Aljona das geschildert, sind die drei erstmal in unterschiedliche Zellen gesteckt worden, dann sind ihnen die Fingerabdrücke genommen worden, es sind DNA-Proben genommen worden, es sind Fotos gemacht worden und sie sind sehr intensiv verhört worden. Aljona und Andrei sind dann nach ein paar Stunden freigelassen worden. Vitali hingegen, den haben sie dann in einen Keller dieser Polizeiwache gebracht und da ist er offensichtlich schwerst misshandelt worden. Sein Freund Dennis auch dabei. Auch Dennis ist ein paar Tage später dann zwar freigelassen worden, war aber so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen dann erlegen ist. Aljona hat ihr Mann überhaupt nicht mehr lebendig wiedergesehen. Und sie hat die Stadt verlassen, Cherson, am 7. April, hat sie uns erzählt. Und erst am 26. Mai ist dann die Leiche von Vitali aus dem Dnepr gezogen worden. Sein Schädel war eingeschlagen, wie gesagt, er war mit Blutergüssen übersät und ist offensichtlich in dieser Polizeiwache zu Tode gefoltert worden. Man muss vielleicht nochmal zusammenfassen. Also wir haben da eine Frau vor uns sitzen gehabt in diesem Garten, die gerade erfahren hat, dass ihr Mann zum einen zu Tode gefoltert worden ist. Gut, sie hatte damit gerechnet, dass sie ihn möglicherweise nicht mehr lebendig wieder sieht. Aber gleichwohl war das der Tag vor der Beerdigung dieses Mannes. Und was mich ein Stück weit überrascht hat, war, dass da natürlich Trauer war. Man hört das ja auch immer wieder in den Originaltönen von ihr, sie atmet schwer, das fällt ihr offensichtlich nicht ganz leicht, diese Geschichte zu erzählen. Aber auf der anderen Seite war sie eben wirklich entschlossen, diese Geschichte zu erzählen. Sie wollte und hat uns das auch gesagt, dass diese Männer, die ihrem Vitali das angetan haben, dass die, wie auch immer, bestraft werden, dass die Geschichte von Vitali erzählt wird, aber auch, dass die Welt weiß, dass es eben diesen Widerstand in Cherson gibt. Also, dass die Besatzer nicht einfach diese Stadt erobern können, ohne dafür ein Stück weit auch büßen zu müssen. Und das war ihr auch ganz wichtig. Sie hat uns auch erzählt, dass in Cherson es nicht nur diesen Widerstand, sagen wir mal, militanten Widerstand gibt, den Vitali und Dennis angeführt haben oder mitgetragen haben, sondern dass es eben auch Flugblattaktionen gibt, dass es kleinere Sabotageaktionen gibt gegen Fahrzeuge der Russen. Und was in den vergangenen Tagen, also auch oder vergangenen Wochen, muss man eher sagen, seit Cherson besetzt worden ist, immer wieder vorkommt, sind Anschläge, gezielte Anschläge gegen Kollaborateure, ukrainische oder eben auch Vertreter der russischen Besatzung, unter anderem auch gegen Soldaten. Das kommt immer wieder vor und zeigt, dass es da mittlerweile eben schon sehr ausgeprägte Partisanenaktivitäten gibt. Generell muss man sagen, und das war eben auch eine Geschichte, die für mich ganz interessant war, wenn ich da unterwegs war in der Ukraine, ist es so, dass wirklich jeder Mensch, mit dem wir da gesprochen haben, unglaublich entschlossen war, gegen den russischen Angriffskrieg vorzugehen, sich dagegen zu stemmen. Das ging bis dazu, dass wir, was weiß ich, in Lviv, also in Lemberg, ganz im Westen der Ukraine, haben wir da eine alte Oma getroffen, die am Straßenrand Kartoffeln verkauft hat und mit der wir dann gesprochen haben und sie auch gefragt haben, was sie denn machen würde, wenn die russische Armee bis in den Westen kommen würde. Und sie hat gesagt, ich würde dann mit meiner Mistgabel in der Hand vor meiner Haustür stehen und ich würde sie angreifen und mich gegen sie wehren. Und das ist eine Geschichte, die, glaube ich, für die russischen Angreifer, für die russische Regierung, für Putin selbst doch sehr überraschend war, dass es eben diesen massiven Widerstand gegen die russische Invasion gibt in der Ukraine. Der Widerstand ist groß, der Widerstand wächst. Und warum das so ist, darüber würde ich gerne sprechen mit Susan Borschech. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie hat geforscht zur ukrainischen Zivilgesellschaft und sie kann schon einordnen, warum diese Widerstandsfähigkeit der Ukraine so groß ist und auch dieser Wille zum Widerstand. Und darüber würde ich jetzt gerne mit dir sprechen. Frau Borschech, was ist Ihnen aktuell über den Widerstand in den besetzten Gebieten bekannt?
Naja, aus einer Forscherinnenperspektive müsste ich natürlich schauen, dass man tatsächlich verifizierbare und validierbare Daten bekommt, dass man irgendwie tatsächlich forschen kann vor Ort. Und das geht momentan aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Auch meine Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine sind natürlich nicht in den besetzten Gebieten. Und alles, was wir momentan wissen und erfahren, ist, das sind Geschichten, Anekdoten, Leute, die jemanden kennen, der ihnen etwas erzählt hat. Das heißt, was wir nicht können, ist einzuschätzen, wie groß der Widerstand tatsächlich ist, wie er organisiert ist und so weiter. Das sind alles Dinge, die natürlich absolut im Verborgenen laufen und auch laufen müssen. Was man aber sieht, ist, dass es gerade in der Südukraine doch eine deutliche Partisanenbewegung gibt, die auch zu wachsen scheint, die sich tatsächlich auch anscheinend stützt auf genauso ganz normale Menschen, wie Sie es eben auch gerade beschrieben haben. Und ich bin sehr gespannt und verfolge das natürlich auch, ob man erkennt, dass es sozusagen zunehmend organisiert ist oder ob das einzelne Aktionen sind. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass es einen sehr, sehr großen Widerstand gibt, der sich zunehmend in wirkliche Partisanentätigkeit zu übersetzen scheint.
Sie sprachen es gerade an, das konzentriert sich offensichtlich auf den Süden erstmal. Was ist denn der Unterschied, sagen wir mal, zwischen dieser Widerstandsentschlossenheit im Süden und im Donbass beispielsweise? Also in beiden Landesteilen leben ja russischsprachige Menschen vor allem. Aber gibt's da möglicherweise dann kulturelle Unterschiede oder warum gibt es da möglicherweise Unterschiede? Und was sind das für Unterschiede in der Widerstandsentschlossenheit?
Ja, also zunächst mal ganz kurz, es leben ja in der ganzen Ukraine russischsprachige Menschen und es ist völlig irreführend, diese Frage der Sprache, der Muttersprachlichkeit oder auch der Zweisprachigkeit oder auch der Dreisprachigkeit mit irgendeiner politischen Ausrichtung in Verbindung zu bringen. Das ist ein Fehler, der schon seit Jahren irgendwie immer wieder gemacht wird. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit dem Land, weiß man, dass die Sprache überhaupt nichts mit einer politischen Einstellung zu tun hat in der Ukraine. Naja, und die Unterschiede, die wir sehen, also auch der Donbass ist ja groß und die besetzten Gebiete, also die seit 2014 besetzten Gebiete und sogenannten Volksrepubliken, sind nochmal eine andere oder da herrscht nochmal eine andere Situation als in den Gebieten der Oblaste Donetsk und Luhansk, die jetzt erst erobert worden sind. Was aber in der Südukraine ganz deutlich ist, ist, dass wir, also erstmal, dass es eben auch ein Gebiet ist, das jetzt erst okkupiert worden ist und auch sehr, sehr brutal okkupiert worden ist, dass die Leute sich hier natürlich wehren, weil sie mittlerweile ja auch wissen, weil sie ganz genau wissen, was sie verteidigen und was sie verlieren durch diese Besetzung. Also die Menschen in der Ukraine haben in den letzten zwei Jahrzehnten zwei große Revolutionen auf die Beine gestellt und nicht zuletzt die Revolution der Würde 2013-14, bei uns bekannt als Euromaidan, hat ja viel, sehr, sehr viel verändert und das ist den Menschen natürlich sehr präsent. Sie wissen, was sie verlieren und was auf dem Spiel steht. Und gerade in der Südukraine gibt es einige Städte, in denen die Dezentralisierungsreform, die schon 2014 angeschoben worden ist und dann so nach und nach sich entfaltet hat, sehr vieles verändert hat. Also noch 2015, 2016 konnte man sehen, dass zum Beispiel in Cherson eher eine Einstellung vorherrschte, dass man nicht unbedingt partizipiert an der Politik, an der lokalen Politik, aber auch nicht besonders zufrieden ist mit dem, wie die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik die Stadt managen. So, das waren noch so kritische Städte. Und gerade dort hat aber die Dezentralisierungsreform der Ukraine sehr, sehr viel gebracht. Das heißt, die Menschen haben dadurch, dass sie eine eigene Budgethoheit hatten über ihre kommunalen Finanzen, dass es mehr Partizipationsmöglichkeiten nach und nach gab, hat sich auch viel mehr verändert als beispielsweise in anderen Städten, wo man schon viel stärker auch darauf eingerichtet war, beispielsweise zu partizipieren.
Kann man davon sprechen, dass sich da so eine Art bürgerliches Selbstbewusstsein entwickelt hat?
Ganz genau, genau. Also durch die Dezentralisierungsreform hat sich das in der ganzen Ukraine nochmal sprunghaft entwickelt in den letzten Jahren, dass wirklich die Leute vor Ort sagen, okay, das ist jetzt unsere Stadt, das, was mich stört, da muss ich irgendwie vielleicht auch selber mir mal Gedanken drum machen und nicht alles auf die Regierung schieben, auch nicht auf die Lokalregierung. Und dann haben sich beispielsweise Menschen eben in Bürgerbudgets mit engagiert oder in so Citizen Councils, also Bürgerräten sich mit engagiert. Und diese Mitsprache, die macht natürlich was mit den Menschen. Die macht, dass man lernt, ah, okay, ich kann Dinge auch mit verändern. Und von daher ist da durchaus eine aktive Gesellschaft auch entstanden, gerade in Gegenden wie Cherson.
Gleichwohl ist ja, sagen wir mal, ein Protest gegen russische Besatzung oder gegen den russischen Angriffskrieg oder eben auch die Ankündigung, Widerstand zu leisten, noch was anderes als Partisanenaktivitäten. Also Partisanenaktivitäten bedeutet am Ende, wie wir das gehört haben, bei der Dame, mit der ich gesprochen habe, aus Cherson, deren Mann eben zu Tode gefoltert worden ist, dass man wirklich in krasser und akuter Lebensgefahr ist und sicherlich auch nicht besonders freundlich behandelt wird, wenn man denn festgenommen wird. Also das ist ja nochmal so ein Schritt weiter zu gehen, also zu sagen, ich nehme eine Waffe in die Hand oder ich organisiere sonst wie einen militanten Widerstand. War das in dieser Form zu erwarten aus Ihrer Sicht?
Naja, die Frage, was war zu erwarten, ist ja immer momentan sehr heikel. Also auch kurz vor Kriegsausbruch wollte niemand auch in der Osteuropa-Wissenschaftscommunity wirklich daran glauben, dass ein echter, großer, vollständiger Krieg in der Ukraine zu erwarten ist. Aber was zu erwarten war, ist ein großes Engagement der Leute und ein ganz starker Zusammenhalt der Ukrainer und natürlich ein Widerstand gegen Russland und auch wirklich eine Ablehnung von Russland, die sich auch schon über Jahre jetzt entwickelt hat, weil man natürlich in dieser aggressiven Situation auch gelebt hat und weil den Leuten sehr klar war, dass da einiges auf dem Spiel steht. Ich glaube, den Schritt dann tatsächlich eine Waffe in die Hand zu nehmen, tatsächlich militant zu werden, also einen militanten Widerstand auch zu organisieren, das ist nochmal etwas, was wir uns einerseits für spätere Forschungen wahrscheinlich aufheben müssen. Das wird sehr wichtig sein, das auch nochmal nachzuvollziehen. Und ich finde es momentan vermessen, das einzuschätzen, was diesen Punkt ausmacht, also wann das kippt, ne? Wann man vom Protestieren aus wirklich sagt, so jetzt reicht's aber und jetzt mache ich auch was Militantes. Aber es zeigt einfach nochmal die unglaubliche Geschlossenheit der ukrainischen Gesellschaft und auch die Entschlossenheit, das Erreichte wirklich zu verteidigen. Die Menschen wissen, was auf dem Spiel steht und wenn sie eines nicht wollen, dann erneut sozusagen wie Sklaven unter russischer Herrschaft zu leben. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit den Menschen macht. Sie engagieren sich tatsächlich dafür.
Man ist ja ein bisschen erstaunt, dass russische Geheimdienste solche Entwicklungen, die Sie jetzt beschreiben, nicht erkannt haben. Also man hatte ja zumindest den Eindruck, möglicherweise waren es ja auch nur irgendwelche Täuschungsmanöver in den Erzählungen, wie auch immer, aber man hatte ja schon den Eindruck, dass Moskau da wirklich erwartet hat, dass Putin erwartet hat, seine Leute marschieren da ein, man ist in einer Stunde oder in zwei Stunden in Kiew, am Straßenrand stehen kleine Kinder und fröhliche Menschen und jubeln und tanzen, weil sie endlich befreit fühlen. Das Gegenteil ist ja, das absolute Gegenteil ist ja der Fall. Können Sie sich das erklären, also diese völlige Fehleinschätzung dieser Situation?
Na, ich glaube tatsächlich nicht, dass man im Kreml ernsthaft damit gerechnet hat, dass man mit Freuden und Blümchen begrüßt wird. Aber sicherlich hat der Kreml ebenso wenig mit dem enormen Widerstand und dieser gesellschaftlichen Resilienz gerechnet. Und zwar sowohl was das Militärische angeht, als auch die Resilienz der Zivilgesellschaft und der Widerstand der Gesellschaft gegen diese Okkupation. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sich im Kreml, und das gilt sowohl für Putin als auch für die erweiterte Machtklicke, tatsächlich nicht vorstellen kann, was eigentlich eine gesellschaftliche Kraft ausmachen kann und was es bedeutet, wenn Menschen sich in einer Gesellschaft nicht mehr nur als das Objekt des Politischen, sondern wirklich als ein Subjekt des Politischen begreifen, wenn sie wissen, dass sie selbst verantwortlich sind für das, was in ihrem Land geschieht und auch diese Verantwortung annehmen. Also wir können sprechen von einer, man nennt es Civic Responsiveness, also einer zivilen Verantwortungsübernahme, die in der Ukraine auch nicht ganz neu ist. Das hat man in den vergangenen Revolutionen bereits gesehen, aber letzten Endes gründet sich auch diese Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Gesellschaft auf viele, viele Jahrzehnte des Protestes gegen russische Besetzung. Und das sehen wir im Grunde ab den späten 1920er Jahren, spätestens mit dem Beginn des großen Terrors durch Stalin, der wahnsinnig viele Opfer in der Ukraine gefordert hat, dass sich da ein ganz klarer Widerstand auch formiert hat. Auch damals schon in den sehr gefährlichen Zeiten unter Stalin, auch später noch in der SU, gab es immer das Bestreben der Ukraine, sich die Sprache, die ukrainische Kultur zu erhalten und idealerweise auch wieder unabhängig zu werden. Und das ist eine Protestgeschichte einer Gesellschaft, die sich durchzieht und die natürlich auch was macht mit einer solchen Gesellschaft.
Was wird das denn bedeuten für den weiteren Verlauf dieses Krieges? Also Russland hat jetzt mittlerweile ungefähr ein Fünftel des ukrainischen Territoriums okkupiert. Militärische Eroberung hat nicht so einfach funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, aber sie gehen jetzt eben in kleinen Schritten vor, auch im Donbass. Aber wie Sie ja sagen, es bilden sich offensichtlich da Partisanenaktivitäten, die immer organisierter werden. Was bedeutet das also für, sagen wir mal, die Mittelfristperspektive? Ist diese Okkupation überhaupt durchzuhalten dann aus russischer Sicht?
Naja, gerade wenn wir den Vergleich nochmal ziehen zur Okkupation der Krim und der Annexion und auch der Okkupation der Gebiete in der Ostukraine bereits 2014, als das alles sehr einfach war und auch militärisch nicht viel gekostet hat, haben wir jetzt eine vollständig andere Situation. Die militärischen Kosten für diesen Krieg sind wahnsinnig hoch, viel, viel höher als Russland das jemals eingeschätzt hat. Und sie finden auch nicht die ausreichende Menge an Kollaborateuren. Sie finden welche. Es gibt Leute, die tatsächlich gerade im Süden und Osten der Ukraine sich dann auch bereit erklären, sich als neue Bürgermeister sozusagen einsetzen zu lassen. Manche von diesen Kollaborateuren aus der ukrainischen Gesellschaft haben das auch bereits nicht erlebt und sind eben auch Opfer solcher Partisanenaktivitäten geworden. Ich glaube, es ist enorm schwierig, ein so großes Gebiet gegen einen wachsenden Widerstand weiterzuhalten. Aber man muss natürlich auch sagen, diesen Widerstand zu glorifizieren, ist auch absolut problematisch, wenn man den Leuten natürlich auch wahnsinnig viel zumutet damit. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, es ist einfach total schwer, das durchzuhalten. Und letzten Endes hat die Besetzung des Donbass oder von Teilen des Donbass 2014 auch deshalb funktioniert, weil viele Leute, die sehr aktiv waren, die sich gegen dieses Regime, gegen dieses Besatzungsregime hätten wehren können, noch rechtzeitig die Flucht ergriffen haben und diejenigen, die geblieben sind, sich letzten Endes arrangiert haben. Ich glaube, darauf setzt man im Kreml letzten Endes auch. Aber ich denke, das wird, wenn sich das so durchhalten ließe, mit enorm hohen Kosten nur funktionieren und auch über viele, viele Jahre. Und die Frage ist tatsächlich, ob auch das allein das Personal, also Militär, Sicherheitspersonal und so weiter, auch in der Massivität überhaupt eingesetzt werden kann. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Wir haben gehört, dass der Widerstand oder dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auf den erheblichen Widerstand einer Zivilgesellschaft in der Ukraine trifft, mit dem die Russen einerseits nicht gerechnet haben, mit dem aber andererseits zu rechnen war, weil sich eben diese ukrainische Zivilgesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten herausgebildet hat. Und möglicherweise wird eben der Widerstand, wenn er sich denn zu Partisanenaktivitäten organisiert, die nennenswert sind, auch dazu führen, dass der Preis für die Besatzung der ukrainischen Gebiete für die russische Armee enorm teuer wird. Darüber habe ich mit Susan Borschech gesprochen. Sie ist Ukraine-Expertin an der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und hat uns das Ganze jetzt nochmal eingeordnet, wie dieser Widerstand zu sehen ist, von dem uns eben auch Aljona erzählt hatte, die Frau aus Cherson, die ihren Mann Vitali verloren hatte, der im Widerstand war, mit einem Freund zusammen und von den Russen erwischt worden ist, zu Tode gefoltert worden ist und dessen Leiche vor wenige Tage vor unserer Begegnung aus einem Fluss gezogen worden war. Möglicherweise wird also der Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer, der so massiv ist, wie es die Russen eben nicht erwartet haben, dazu führen, dass mittelfristig besetzte Gebiete nicht gehalten werden können. Das wird man sehen. Wir werden das natürlich auch weiter im Auge haben. Und erstmal vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt wieder. Und beim nächsten Mal in der 8. Folge unseres Podcasts werden wir einen ukrainischen Offizier erleben, der darüber berichtet, wie es ist, Menschen zu verlieren, für die er die Verantwortung trägt. Und wir werden mit einem Bundeswehroffizier darüber sprechen, was es bedeutet, Menschen zu führen in Kriegssituationen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis denn.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.